Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik muss sich ein ehemaliges Staatsoberhaupt vor der Justiz verantworten. Unsere Tagesthemen. Vor Gericht Wolfskampf um seine Ehre. Beim SPD-Parteitag werben für die Große Koalition. Und zum Glück Lach-Yoga in Indien. Es war ein Absturz, wie wir ihn bis dahin noch nicht erlebt hatten. Von Amt und Würden im Schloss Bellevue als Staatsoberhaupt bis hin zur Anklagebank vor Gericht wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Das Verfahren hat heute in Hannover begonnen. Aber es war für Christian Wulff ganz sicher nicht nur ein politisches Drama, sondern auch ein persönliches, das man sicher keinem Menschen wünscht. Das Verfahren heute in Hannover hätte er gegen eine Zahlung von 20.000 Euro vermeiden können. Aber das wollte er nicht. Er kämpft um seine persönliche Ehre und, wie er heute in Hannover sagte, um Gerechtigkeit. Das bedeutet aus seiner Sicht, dass er freigesprochen werden muss. Sarah Tacke über den ersten Verhandlungstag im Verfahren gegen Christian Wulff.
Machen Sie bitte Ihre Handys aus und große Rucksäcke. Die kriegen wir hier nicht in die Schränke.
Kurz vor neun, eine Stunde vor Prozessbeginn. Das Landgericht öffnet für die Öffentlichkeit. Morgens als Erster hat sich Uwe Lampe angestellt. Er war extra früh gekommen, denn er hatte erwartet, dass nicht nur er dabei sein will.
Also der Prozess ist für mich deshalb interessant, weil er eine besondere Dimension hat. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Bundespräsident vor Gericht steht. Und ich denke mal, auch wenn es hier um eine juristische Lappalie geht, es ist keine Lappalie, weil wir reden hier über den Bundespräsidenten.
Der ehemalige Bundespräsident kommt dann 20 Minuten bevor sein Prozess beginnt, durch den Vordereingang, ohne seine Anwälte, wie bei einem ganz normalen Termin. Dieses Bild ist bewusst gewählt. Diese Bühne will er nutzen. Deshalb hat Wulff auch eine Botschaft im Gepäck.
Dies ist sicher kein einfacher Tag, aber ich bin ganz sicher, dass ich auch den allerletzten verbliebenen Vorwurf ausräumen werde, weil ich mich immer korrekt verhalten habe im Amt.
Diese Botschaft, seine Sicht auf die Dinge, soll heute stärker wirken als dieses Bild. Das ehemalige Staatsoberhaupt als Angeklagter.
Guten Morgen, darf ich bitte Platz nehmen?
Doch Christian Wulff will nicht, dass die Öffentlichkeit sieht, wie er auf der Anklagebank sitzt. Er bleibt stoisch stehen. Auch das ist Teil seiner Taktik heute. Und noch ein Detail fällt auf. Am Revers trägt Wulff ganz bewusst einen kleinen Anstecker. Das Bundesverdienstkreuz für Bundespräsidenten. Wulff auf der Anklagebank sehen wird Uwe Lampe. Hier im Saal erlebt er, wie der Angeklagte, zur Überraschung vieler Prozessbeobachter, 45 Minuten lang seine Sicht auf die Vorwürfe schildert. Denn er ist der tiefen Überzeugung, sich immer korrekt verhalten zu haben. Ihm wird vorgeworfen, dass ihn der Mann im Hintergrund, der heute mitangeklagte Filmunternehmer David Grunewold, vor 5 Jahren auf dem Oktoberfest einen Teil seines Essens und Hotels bezahlt haben soll. Insgesamt 753,90 Euro. Gegen diesen Korruptionsvorwurf wehrt sich Christian Wulff heute vor Gericht detailliert. Er hätte in 37 Jahren Politik nie einen Vorteil angenommen. Außerdem sei David Grunewold sein Freund. Und diese Botschaft, die kommt an.
Er hat es, wenn man so will, wenn man eine Note vergeben würde, natürlich mit Bravour hingelegt. Und seine persönliche Betroffenheit, und das ist ja auch ganz wichtig, seine persönliche Betroffenheit kam mir durchaus rüber.
Nach dem Prozess will Christian Wulff nicht mehr gesehen werden. Er überlässt die Bühne jetzt dem Sprecher des Gerichts und verschwindet durch den Hinterausgang. Auch das war wohl Teil seines Plans.
Zum Verfahren gegen den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff jetzt ein Kommentar von Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk.
Der Kampf gegen Korruption beginnt schon im Kleinen. Und stellen Sie sich darum immer zuerst die Frage, aus welchem Grund wird mir dies angeboten und was könnte dahinter stecken? Das ist nicht von mir, das sind Zitate aus einem Infoblatt des Landes Niedersachsen zum Thema Korruption. Von 2009 aus der Amtszeit von Christian Wulff, noch heute gültig und im Internet zu finden. Die normalen Beamten im Bau- oder Straßenverkehrsamt werden gewarnt, dass es schon bei Zuwendungen ab 10 Euro aufwärts kritisch werden kann. Und zur nachhaltigen Verfolgung von Korruption habe Niedersachsen bei Staatsanwaltschaften und Polizei spezielle Einheiten gebildet, heißt es schneidig. Die Botschaft: Null Toleranz. Kann ein ehemaliger Ministerpräsident sich dann beschweren, dass ein Verdacht auch wegen rund 700 Euro in einem Prozess aufgeklärt wird und das intensiv? Ich finde nicht. Es geht ohnehin um mehr als die konkrete Summe. Die Paragraphen gegen Korruption im Strafgesetzbuch sollen das Vertrauen von uns Bürgern darin schützen, dass Beamte und Politiker völlig unabhängig sind. Das ist ein ziemlich hohes Gut. Deshalb wurden Ende der 90er Jahre bewusst die Vorschriften verschärft, schon eine allgemeine Klimapflege und der böse Schein der Käuflichkeit unter Strafe gestellt. Auch Freundschaft ist ein hohes Gut. Und auch Politiker haben ein Recht auf Freunde, wie Wulff fordert. Aber dann muss man bei Einladung ins Festzelt besonders sensibel sein. Erst recht, wenn es neben privaten Kontakten auch dienstliche Berührungspunkte gibt. Eine ganze Reihe davon führt das Landgericht Hannover als unabhängige Instanz in seinem Eröffnungsbeschluss auf. Nach Aktenlage sei das ein Grenzfall. Ein Freispruch, die juristische Rehabilitierung Wulffs, ist also gut möglich. Aber weil es um so wichtige Rechtsgüter geht, muss der Rechtsstaat den Fall zumindest aufklären dürfen. Das geht nur im Gerichtssaal. Und das schafft man hier nicht in 2-3 Tagen.
Es kommentierte Frank Bräutigam. Der SPD-Parteitag, der heute in Leipzig begonnen hat, lag für die Partei und ihren Vorsitzenden Gabriel irgendwie quer. Die SPD steckt mitten in schwierigen Koalitionsverhandlungen mit der Union. Das ist das eine. Das andere, die Partei muss das miese Wahlergebnis analysieren und eigene Fehler bekennen. Auch keine leichte Übung. Im Ergebnis hielt der Vorsitzende Sigmar Gabriel eine überaus nachdenkliche Rede. Und außerdem wollte er zugleich seine skeptische Partei davon überzeugen, dass sich der Weg in die große Koalition doch lohnt. Und als Vorsitzender neu gewählt werden musste er auch noch. Alles in allem war das ziemlich viel auf einmal. Ulla Fiebig aus Leipzig.
Es ist ein anderer Sigmar Gabriel, den die SPD gerade in Leipzig erlebt. Nachdenklicher als sonst. Die Wahlniederlage treibt ihn um. Woran hat es gelegen? Schnelle Erklärungen sind Gabriel zu einfach. Allein am Kandidaten oder der Agenda 2010 jedenfalls nicht. Eher am Profil der Partei. Selbst für Menschen in schwieriger Lage sei wirtschaftliche Stabilität diesmal wichtiger gewesen als Gerechtigkeit.
Scheinbar bedarf es neben der sozialen Kompetenz der SPD auch einer deutlich stärkeren Wirtschaftskompetenz unserer Partei. Ohne die werden wir nicht erfolgreich sein. Und offenbar reicht dazu ein Spitzenkandidat nicht aus, der diese Wirtschaftskompetenz ja wie kein anderer in unserer Partei personifiziert und darstellt.
Gabriel schont weder sich noch die Partei in seiner Analyse. Das Misstrauen in der SPD nennt er eine schwere Last, die Kluft zur eigenen Kernwählerschaft erschreckend.
Die Überbrückung dieser kulturellen Kluft zum Kern der Arbeitsgesellschaft ist aber eine, ja vielleicht sogar die Überlebensfrage der SPD. Und ich sage euch, kluge und gute Programme reichen für diese Überbrückung nicht aus.
Der Applaus für Gabriel ist verhalten. Es ist eben nicht die Zeit für große Begeisterungsstürme, zu unsicher die Erfolgsaussichten in einer möglichen großen Koalition. Wie die Basis letztlich abstimmen wird, kann derzeit niemand abschätzen. Alles scheint möglich.
Letztendlich kommt es auf die Inhalte und auf den Inhalt des Koalitionsvertrags an. Und darauf warten alle Mitglieder sehr gespannt. Und am Ende wird jedes Mitglied mit der eigenen Stimme entscheiden.
Da ist noch eine verhaltene Unruhe, wobei ich jetzt nicht denke, dass die Partei jetzt irgendwie in eine Krise gerät, aber sie ist sehr verhalten.
Ich warte ab und ich habe allen geraten, abzuwarten und dann zu bewerten.
In dieser für die SPD aufreibenden Zeit wird Gabriel mit fast 84% als Parteichef bestätigt, sein schlechtestes Ergebnis. Mehr war derzeit nicht zu erwarten. Am Ende dieses Tages in Leipzig verströmt die SPD aber doch noch so etwas wie Zuversicht. Sie beschließt mit großer Mehrheit Perspektiven für die Zukunft. Auch eine Koalition mit der Linken soll möglich sein.
Das ist für mich ein selbstbewusster Auftritt einer Partei, die sich als wichtige linke Reformpartei begreift, aber auch als linke Volkspartei. Und vor dem Hintergrund ist es auch ein Gesprächsangebot.
Dennoch, in Leipzig kann nichts darüber hinwegtäuschen. Die Zeiten sind kräftezehrend für die SPD. Und die entscheidenden Verhandlungen mit der Union stehen ja auch erst noch bevor.
Aus Leipzig ist jetzt der frisch gewählte SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gabriel.
Guten Abend, grüß Sie.
Bei der letzten Abstimmung, Herr Gabriel, bekamen Sie 91,7%. Jetzt nur noch 83,6%. Enttäuscht?
Nein, das bin ich überhaupt nicht. Sie müssen sich ja die Lage vorstellen. Wir stehen in schwierigen Koalitionsverhandlungen. Es gibt eine Menge Skepsis in der SPD, ob man das machen soll. Und natürlich als Verhandlungsführer gelte ich für viele als derjenigen, der sozusagen etwas anstrebt, was viele in der SPD nicht wollen. Und da ist 83%, ehrlich gesagt, ein ausgesprochen guter Rückenwind.
Andererseits könnte man ja sagen, sobald Sie in den Koalitionsverhandlungen mit der Union stecken, müssen Sie ein möglichst starkes Ergebnis im Rücken haben, um dort eben auch auftreten zu können.
Nach Wahlen sind sozialdemokratische Parteitage nicht sozusagen taktisch veranlagt, sondern da wählen die ganz nach ihrer Auffassung. Und es gibt eben, da gibt es ja auch gute Gründe für, viel Skepsis gegenüber der Großen Koalition. Trotzdem bin ich sehr optimistisch, dass wir gute Ergebnisse erzeugen. Und wenn wir am Ende beim Mitgliedervotum dann so viel Gegenstimmen, nur so viel Gegenstimmen haben wie heute auf dem Parteitag bei meiner Wahl, dann gebe ich abends einen aus.
Sie haben ja in Ihrer in der Tat sehr nachdenklichen Rede die Partei ermahnt, und ich zitiere Sie, nicht auf alles oder nichts zu spielen. Haben Sie Sorge, dass der größere Teil der Partei das vielleicht sogar tut?
Es geht gar nicht um die Frage, ob der Größere das tut. Ich glaube, dass es nicht angemessen ist, wenn die SPD sich so verhält. So hat sie das 150 Jahre lang nicht verhalten. Na klar kann man sagen, es ist leichter für die SPD, wenn sie nicht in die Regierung geht. Dann ist es aber für viele Menschen in Deutschland schwerer. Wir sind ja nicht dazu da, dass es uns gut geht oder wir es uns leicht machen, sondern wir sollen was durchsetzen für Menschen. Zum Beispiel doppelte Staatsbürgerschaft, bessere Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, vieles in der Bildung, Kommunen, Infrastruktur, das schaffen wir alles. Und dann kann es nicht sein, dass die SPD dann erklärt, das schaffen wir zwar alles, aber weil Frau Merkel das gesamte SPD-Wahlprogramm nicht unten rechts unterschreibt, sind wir jetzt dagegen. Das, finde ich, ist keine wirklich sozialdemokratische Haltung. Und insofern habe ich es mit meiner Parteitagsrede den Delegierten sicher auch nicht leicht gemacht heute.
Herr Gabriel, mal ganz ehrlich, wie viel Angst haben Sie eigentlich vor der Befragung Ihrer Mitglieder? Denn das ist ja, Sie sagen es ja selber, das ist eine ziemlich riskante Operation.
Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Unsere Mitglieder sind ganz rationale Leute, wie übrigens der Rest der Bevölkerung auch. Und große Mengen in der Bevölkerung sind ja dafür, dass wir was gemeinsam voranbringen. Am Ende hängt es davon ab, was steht drin im Koalitionsvertrag. Und übrigens, wenn zu wenig drin steht, werden wir es gar nicht vorlegen. Aber ich glaube, wir werden ganz viel schaffen. Die Union ist ja auch bereit, Dinge zu verändern. Wir wissen, dass wir Kompromisse machen müssen. Zumindest kein Wunder, dass die deutschen Gewerkschaften am stärksten darauf drängen, die Große Koalition zu machen. Die wissen, dass man im Alltag auch Kompromisse machen muss und nicht mit dem Kopf durch die Wand kann. Also ich habe keine Sorgen. Die Mitglieder werden sich das angucken. Und wenn wir was Gutes erreicht haben, dann werden sie auch zustimmen.
Nehmen wir mal an, Worst-Case-Szenario, schlechtester Fall, es geht trotzdem schief und die lehnen ab. Dann müssten Sie ja eigentlich gleich wieder zurücktreten. Oder wie sehen Sie das?
Ich bin ein bisschen zurückhaltend mit solchen Debatten, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, dass ich sozusagen die Partei erpresse nach dem Motto, ihr dürft eigentlich gar nicht dagegen stimmen, weil sonst seid ihr euren Vorsitzenden und vielleicht noch ein paar mehr Leute sofort los. Ich möchte gerne eine Situation haben, wo das Abstimmungsergebnis wirklich ehrlich ist und frei ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, bei einer guten Koalitionsverhandlung kriegen wir eine Mehrheit. Und übrigens, selbst wenn die nicht so groß ist, darum geht's gar nicht bei dem Votum, sondern die Minderheit wird die Mehrheit akzeptieren, weil sie beteiligt waren.
Und jetzt nehmen wir zum Schluss noch den besten Fall an aus Ihrer Sicht. Es kommt zur Großen Koalition, sehen wir dann einen Vizekanzler Gabriel als Chef eines Superministeriums.
Ich weiß, ein Superministerium ist sowieso Unfug, aber ich weiß, dass alle sich vorstellen, wir würden permanent über Personal reden. Das ist auch der Vorurteil gegenüber der Politik, dass wir alle nur an unsere Jobs denken. Ob sie es glauben oder nicht, wir haben darüber noch gar keine Entscheidungen getroffen, weil das nicht im Moment ansteht. Erstmal wollen wir was Gutes für die Menschen in Deutschland verhandeln. Übrigens, es geht nicht darum, was Gutes für die SPD oder für die CDU zu verhandeln, sondern was Gutes für unser Land. Und am Ende stehen dann auch die Aufteilung von Ministerien und Personen. Und dann rufen Sie mich einfach noch mal an, dann sage ich Ihnen die Antwort auf die Frage.
Wir rufen wieder an. Vielen Dank, Sigmar Gabriel, nach Leipzig.
Alles Gute, tschüss.
Das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Mehrere tausend Menschen haben den Super-Taifun auf den Philippinen nicht überlebt. Das Werk der Zerstörung durch den Taifun war einfach zu groß. Satellitenbilder von der Stadt Tacloban zeigen, wie der Taifun die Häuser des Ortes auf der Insel Leyte ausradiert und die Stadt damit regelrecht vernichtet hat. Sie war der Wucht des Taifuns einfach nicht gewachsen. Aus aller Welt erreichen inzwischen Hilfsaktionen die Philippinen, aber noch ist es zu wenig für die vielen obdachlosen und leidenden Menschen. Unser Korrespondent Philipp Abresch war heute auf der schwer getroffenen Insel Leyte in dem Ort Ormoc. Auch dort ist das Elend immer noch groß.
Anflug auf die Insel Leyte. Auch hier in Ormoc hat Wirbelsturm Haiyan schrecklich gewütet. Die Häuser entlang der Palmenhaine zertrümmert wie Spielzeug.
Wenn ich hier runter gucke, unter uns kleine Siedlungen und viele Bäume sind einfach so, wie sie sind, entwurzelt und umgekippt, liegen auf der Straße oder auf Häusern. Totale Zerstörung.
Ormoc hat immer von der Landwirtschaft gelebt, von Kokosplantagen und Reisanbau. Der Supertaifun hat alles vernichtet. Jetzt ist Ormoc eine Stadt im Ausnahmezustand, eine Stadt der langen Schlangen. Hier stehen die Menschen an für Sprit und hier für Essen und Trinken. Vom Stadtrand bis in die Innenstadt eine einzige Schlange aus Menschen, 1 Kilometer lang oder länger. Wir stehen an für Reis, damit wir zu essen haben. Man kann auch Reis kaufen, aber der ist so teuer, kaum zu bezahlen. Viele Menschen sind hungrig und durstig. Zum ersten Mal seit einer Woche kommen hier in Ormoc Lebensmittel an. Reis, Nudeln, Wasser. Die Freiwilligen von der katholischen Kirche haben Plastiktüten gepackt. 50.000 Stück werden sie allein heute verteilen. 2 Tüten. Ich bin erleichtert. Wir haben seit dem Taifun nichts mehr zu essen bekommen. Und noch einmal Schlange stehen. Die Helfer verteilen Medikamente und Verbandszeug. Viele Menschen hat der Taifun obdachlos gemacht. Sie können sich nicht schützen vor dem tropischen Regen und auch nicht vor der sengenden Sonne. Tote durch den Taifun hat es in Ormoc nur etwa 30 gegeben, aber viele Verletzte. Wir haben Tetanus gebunkert und Antibiotika. Viele haben Schnittwunden von den Trümmern. Die Kinder sind häufig erkältet, haben Grippe. Im Moment nichts Schlimmes. Wir beten, dass es nicht schlimmer wird.
Thank you.
Für die Menschen in Ormoc passt das Glück heute in eine Plastiktüte. Für die nächsten 5 Tage sind die Überlebenden des Wirbelsturms notdürftig versorgt. Und trotzdem, es gibt viel zu wenig für viel zu viele Menschen. Selbst die Regierung gibt zu, überfordert zu sein. Diese Katastrophe ist einfach zu groß.
Ich habe Menschen getroffen, die sind unglaublich traumatisiert. Die Menschen fangen an zu weinen, wenn sie mit einem sprechen, wenn sie ihre traurigen Geschichten erzählen. Jetzt müssen sie im Freien leben. Vor einigen Tagen hat es unglaublich gewindet hier. Es kam mir fast vor, als würde ein neuer Taifun kommen. Und das kann man kann sich nicht hereinversetzen, was die Leute hier gerade durchmachen. Man kann es nur versuchen zu verstehen.
Die Krisenhelfer müssen sich noch um vieles kümmern. Essen, Wasser, Obdach, Seelsorge. Nicht nur in Ormoc hat der Wirbelsturm das Leben der Menschen drastisch verändert.
Wenn Sie die Hilfe für die Taifunopfer auf den Philippinen unterstützen wollen, dann können Sie spenden. Unter anderem über die Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Konto 92 92, Stichwort ARD Taifun. Und weitere Informationen finden Sie dann auf tagesschau.de. In Deutschland sorgt die neueste Ankündigung des Energieriesen RWE für große Sorge. In den kommenden Jahren will der Konzern drastisch an Personal sparen. Die Kurznachrichten mit Susanne Daubner.
Das Essener Unternehmen will europaweit etwa jede 10. Stelle streichen. Allein in Deutschland sollen rund 4.700 Arbeitsplätze wegfallen. Dem Unternehmen machen nach eigenen Angaben die Folgen der Energiewende zu schaffen. RWE betreibt noch viele herkömmliche Kraftwerke, die sich immer weniger rentabel betreiben lassen. Irland verlässt als erstes von 4 Krisenländern den Euro-Rettungsschirm. Premierminister Kenny kündigte an, ab Mitte Dezember auf internationale Hilfsgelder zu verzichten. Seit 2010 hatte das Land mehr als 67 Milliarden Euro erhalten. Auch Spanien hat angekündigt, im kommenden Jahr den Rettungsschirm zu verlassen. Die designierte Chefin der US-Notenbank Yellen hat sich für die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik ausgesprochen. Ob Yellen damit die Erwartungen der Akteure auf den Finanzmärkten erfüllt, dazu Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Börsianer sagen sich hoffentlich, denn mit Yellens Ankündigung dürfte sichergestellt sein, dass die Finanzmärkte auch weiterhin von milliardenschweren Geldspritzen profitieren. Möglicherweise sogar nach dem Februar kommenden Jahres. Dann nämlich wird Janet Yellen aller Voraussicht nach den Chefposten bei der Fed von Ben Bernanke übernehmen. Die US-Notenbank Fed kauft derzeit Staatsanleihen in Höhe von 85 Milliarden Dollar im Monat. Zusätzlich hat sie den Leitzins stufenweise immer weiter abgesenkt. Zurzeit liegt er zwischen 0,0 und 0,25%. Dem deutschen Aktienmarkt hat die Ankündigung aus den USA, an dieser Politik vorerst festzuhalten, einen neuen Rekord beschert. Es bleibt dabei, die Börsen bleiben politisch und von den Notenbanken getrieben. Aber Kritiker warnen vor einer Blase. Wehe, wenn sie platzt.
Befeuert von den Aussagen der künftigen Fed-Chefin hat der deutsche Aktienindex DAX bei 9.150 Punkten geschlossen, ein Plus von 1,1%. In New York legte der Dow Jones ebenfalls zu und ging bei 15.876 Zählern aus dem Handel.
Die Späh-Affäre des amerikanischen Geheimdienstes NSA hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber geheimen Aktionen in Deutschland natürlich geschärft. Aber schon vor dem Bekanntwerden der Späh-Aktionen haben Journalisten des NDR und der Süddeutschen Zeitung recherchiert und sie haben gefragt, gibt es einen Tatort Deutschland ausländischer Dienste, von dem wir nichts wissen? Nach langer Recherche fanden sie heraus, dass der Bundesnachrichtendienst seit Jahren den US-amerikanischen Kollegen Daten zukommen lässt. Darunter Daten, und das ist das Brisante daran, die möglicherweise dazu beitragen könnten, dass mit ihrer Hilfe mutmaßliche Terroristen von amerikanischen Drohnen in Afrika geortet und getötet wurden. Diese Informationen sind aber noch nicht alles. Christian Blenker und Jelena Kuch.
Sie haben martialische Namen wie Raubtier oder Sensenmann. Solche Drohnen töten ihre Ziele, etwa in Somalia. Kaltblütig, effektiv und offenbar auch mit der Hilfe Deutschlands. 1,5 Jahre recherchieren NDR-Reporter John Götz und Kollegen der Süddeutschen Zeitung. Sie belegen, alle Drohnenangriffe der USA in Afrika werden über die Luftwaffenbasis Ramstein und das Afrika-Kommando in Stuttgart mitgesteuert.
Wir haben festgestellt, dass die Kommando, also im Prinzip sozusagen die Entscheidung, wann und wo hingerichtet wird, findet eigentlich in Deutschland statt, in Stuttgart, also bei der AFRICOM-Zentrale, wo es auch ein Bundeswehr-Attaché gibt.
Mögliche Ziele in Afrika werden von Deutschland ausgesucht und am Bildschirm verfolgt. Ist ein Ziel erfasst, wird die Information in die USA geliefert. Dort sitzt ein Pilot, der mit seinem Joystick die Rakete ferngesteuert abfeuert. Für Rechtswissenschaftler ist auch die indirekte Rolle Deutschlands bedenklich.
Wenn die US-amerikanischen Streitkräfte von deutschem Boden aus solche Maßnahmen ergreifen, könnte die Bundesrepublik Deutschland unter Umständen sich an einem völkerrechtlichen Delikt beteiligen, wenn sie nichts dagegen unternimmt.
Tatsächlich unterstützen die Deutschen die USA sogar tatkräftig dabei, Informationen zu sammeln. So belegen die Recherchen, dass auch die Hauptstelle für Befragungswesen, eine Abteilung des Bundesnachrichtendienstes, eine wichtige Rolle im geheimen Krieg der Amerikaner spielt.
Wir haben festgestellt, dass Deutschland liefert sehr wichtige Informationen für die Zielerfassung von zum Beispiel einer Hinrichtung in Somalia. Da werden somalische Flüchtlinge hier systematisch befragt, gemeinsam mit Amerikanern. Und das fließt natürlich in das amerikanische Zielerfassungssystem.
Dieses System nutzt viele Quellen, vom Satellit bis zum Spion. Und auch die Aussagen von Asylbewerbern in Deutschland können wertvoll sein. Ein Puzzleteil führt zum nächsten. Manche Informationen werden genutzt, um Erkenntnisse zu widerlegen. Andere führen zu neuen Spuren. Sie kriegen Telefonnummern, Handynummern, die zu gesuchten Personen führen können. Gesuchte Personen setzen die Amerikaner auf deutschem Boden auch schon mal selber fest, etwa am Frankfurter Flughafen. So haben die Journalisten herausgefunden, dass hier Secret Service und das US-Heimatschutzministerium tätig sind. Von diesem CIA-Stützpunkt in Frankfurt sei gar der Aufbau von Foltergefängnissen in Osteuropa geplant und organisiert worden. Der geheime Krieg der USA, er wird, so die Journalisten, von der Bundesregierung offenbar billigend in Kauf genommen.
Der Europäische Gerichtshof hat heute die Rechte von Asylbewerbern gestärkt. Mit seinem Urteil nimmt es gleichzeitig wohlhabende EU-Länder wie Deutschland stärker in die Pflicht. Noch einmal Susanne Daubner.
Geklagt hatte ein Iraner, der über Griechenland nach Deutschland kam und hier einen Asylantrag stellte. Über den hätten eigentlich griechische Behörden befinden müssen. Der Iraner aber fürchtete, von ihnen schlecht behandelt zu werden. In solch einem Fall müsse Deutschland den Antrag prüfen, so das Urteil. Ein Asylbewerber dürfe nicht in ein EU-Land mit fragwürdigen Asylverfahren abgeschoben werden. Der ehemalige Waffenlobbyist Schreiber ist zu 6,5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Augsburg sprach den 79-Jährigen der Steuerhinterziehung in 6 Fällen für schuldig. Verteidigung und Staatsanwaltschaft wollen eine Revision prüfen. Schreiber, der als Schlüsselfigur in der CDU-Spendenaffäre der 90er Jahre gilt, muss wegen Gesundheitsproblemen nicht ins Gefängnis, sondern steht unter Hausarrest. Im Skandal um minderwertige Brustimplantate hat ein Gericht in Toulon den TÜV Rheinland zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. Die deutsche Prüfstelle hatte den französischen Implantatehersteller PIP zertifiziert. Dabei habe der TÜV seine Kontroll- und Aufsichtspflichten vernachlässigt. Viele Implantate mit nicht zugelassenem Industriesilikon hatten schwere Entzündungen hervorgerufen. Der TÜV kündigte Berufung an. Die Bundesagentur für Arbeit will mögliche Nebeneinkünfte von Hartz-IV-Empfängern stärker kontrollieren. Eine Sprecherin erklärte, die Behörde wolle im Internet nach Menschen suchen, die etwa bei eBay Geschäfte tätigen, gleichzeitig aber Arbeitslosengeld II beziehen. Die Bundesagentur habe einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorgelegt. Fraglich ist allerdings, ob er umgesetzt wird. Bund und Länder sind skeptisch.
Wer den Tag mit Lachen beginnt, der hat ihn bereits gewonnen. Das sagt jedenfalls ein altes Sprichwort. Wer lacht, ist nicht nur gut drauf, wissen wir alle, sondern er ist angeblich auch friedlich, kreativ und leistungsfähig. Also lohnt sich. Lachen soll sogar Schmerzen erträglicher machen, Lunge und Herz stärken. Und weil dem Lachen so viele positive Eigenschaften nachgesagt werden kann und sollte man das sogar trainieren. Beim Lach-Yoga zum Beispiel, entwickelt von einem indischen Arzt, der ganz fest an die heilenden Kräfte der Heiterkeit glaubt. Den fröhlichen Weg zum Glück, diesem Thema widmet sich die ARD ja die kommende ganze Woche, lässt sich Gabor Hallas in Indien zeigen.
Keine Angst, sie tun nichts, sie wollen nur lachen. Um es gleich zu sagen, das ist nicht lustig, das ist Sport, eine ernste Sache, niemand macht hier Witze. 6.30 Uhr morgens in Mumbai. Sie lachen sich halb tot und sie lachen die Nachbarn aus dem Bett, weil es glücklich macht. Wenn ich dich anschaue und lache, lachst du ganz automatisch zurück, nur weil ich lache. Ein Baby versteht doch auch keine Witze, aber es lacht, weil es ganz natürlich ist. Kishore sieht vielleicht nicht so aus, aber er war eher der schüchterne Typ. Er litt an Migräne und reden mochte er auch nicht so richtig. Das Lach-Yoga veränderte sein Leben. Sima, seine Frau, hat ihn angestiftet. Wenn sie am frühen Morgen lachen, bleibt das Glück, sagen sie. Die Hormone kommen in Schwung, dem Herz geht es besser, Diabetes und Depressionen werden besiegt. Ich liebe es zu lachen, ich bin glücklich und es hält den ganzen Tag. Und Stress spüre ich auch nicht mehr. Vor fast 20 Jahren wurde Lach-Yoga in Mumbai erfunden. Damals musste noch jemand Witze machen, doch die waren bald alt und nicht mehr lustig. Dann haben sie Übungen einstudiert. Einen Guru haben sie auch, der ist schon 75, nennt sich Lachender Botschafter. Was er sagen will, hahaha und hohoho, können das Leben verändern. Ich bin total positiv. Und sehen Sie, ich bin ein sehr geselliger Typ. Gelacht haben Sie auf nüchternen Magen, jetzt brauchen Sie Frühstück. Kishore arbeitet als Synchronsprecher in Mumbai, leiht Richard Gere und Sylvester Stallone seine Hindi-Stimme. Das geht natürlich am besten, wenn er entspannt ist vom Lachen. Und für die Familie ist das Frühstück jetzt auch viel lustiger. Jeden Morgen gehen sie zum Lachen vor die Tür, auch wenn es regnet oder wenn sie traurig sind. Vor 7 Jahren starb meine Mutter. Mir tut es immer noch weh, aber Gutes gehört auch zum Leben. Der Schmerz geht nicht weg, aber warum sollte ich auch noch depressiv werden? In Mumbai beginnt der Tag, der Ernst des Lebens. Aber wer gelacht hat, erträgt vieles viel leichter.
Da bleibt natürlich, Sven Plöger, nur noch die Frage, müssen wir auch erstmal kräftig lachen, wenn wir das Wetter morgen früh ertragen können oder sollen?
Ja, Thomas, ich würde mal sagen, im Osten und Süden würde ich empfehlen, sehr viel zu lachen. Dann sollte es hinhauen. Im Rest kriegt man die Sonne auch so ein bisschen geboten. Und wir gucken mal gleich auf die Wetterlage. Das ist die Situation morgen und auch in den nächsten Tagen. Ruhiges Herbstwetter. Gerade morgen gilt aber auch so Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg. Da wird es ein bisschen windiger. Und die Isobarenkarte, die dünnen weißen Linien, das sind die liniengleichen Luftdrucks, die Isobaren, die sind hier auch in dieser Region etwas dichter gedrängt. Drum ist der Wind da etwas stärker. Und ansonsten ist eine lange Hochdruckzone bei uns unterwegs und sorgt eben für dieses ruhige Herbstwetter. Und wir gucken mal auf unseren Strömungsfilm. Da sieht man, wie sich das Hoch hier über dem Atlantik ortsfest dreht im Uhrzeigersinn. Nach Frankreich bedeutet das, dass es viel Wind gibt, gerade auch der Mistral wird dann vorübergehend wehen. Bei uns ist alles ruhiger und die Sturmtiefs, die ziehen im Norden vorbei. Also Skandinavien kriegt in den nächsten Tagen richtig viel Wind. Kommen wir zu unserem Wetter und schauen in die kommende Nacht. Das ist eher so der Klassiker für November. Immer wieder etwas Sprühregen, vor allen Dingen im Süden und auch im Westen möglich. Schneefallgrenze ist tief, 500, 600, 700 Meter. Darüber gibt es dann ein paar Flocken. In den Regionen, wo es jetzt zunächst noch mal klar ist, bilden sich dann allerdings gerne Nebelfelder. Und es geht teilweise wieder runter mit den Temperaturen. So vom Harz übers hessische Bergland weiter, Thüringer Wald, Erzgebirge, Bayerischer Wald. Und auch dann am Alpenrand kann es leicht unter Null rutschen. Und dementsprechend muss man hier auch immer wieder gucken wegen der Reifglätte. Für die meisten morgen früh gibt es 0 bis 5 Grad. Der morgige Vormittag dann im Osten und Süden, wie gerade schon gesagt, das Lachwetter. Dann wird alles schöner. Ansonsten gibt es die Wolkenfelder, die dünner werden. Am Nachmittag der Sonne auch mehr Platz machen. Da ist es in einigen Regionen recht freundlich. Im Süden und Osten allerdings wird es eine zähe Geschichte sein. Temperaturen 5 bis 10 Grad, das ist so ein klassischer Novemberwert. Und der Wind dreht sich ums Hoch rum. Das bedeutet im Norden eher westlicher und weiter nach Süden ein Nordöstlicher Wind, das Ganze mit Stärke 2 bis 4. Samstag, Sonntag, dann Wolkenfelder und vor allen Dingen am Samstag nach kalter Nacht in der Mitte noch Sonnenschein. Der 15-Tage-Trend für Leipzig zeigt aber so ganz allmählich geht's mit den Temperaturen weiter bergab. Und Thomas, ein kleiner Geheimtipp zum Wochenende. Dort werden die Berge ganz gut aussehen. Mehr dazu im Wetter morgen.
Ja, da lächle ich dann schon mal in Vorfreude. Vielen Dank, lieber Sven. Hier folgt jetzt Reinhold Beckmann, der mit seinen Gästen die Frage diskutiert, was wird aus Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte? Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler folgt dann um 1:10 Uhr. Tschüss bis morgen und kommen Sie gut durch die Nacht.